Achim Haug, Reisen in die Welt des Wahns. Ein Psychiater erzählt von inneren Stimmen, bizarren Botschaften und gefährlichen Doppelgängern. Kennst du das? Du sitzt in der U-Bahn und hast plötzlich das Gefühl, beobachtet zu werden. Sitzt dir die Frau mit der braunen Aktentasche nicht schon zum zweiten Mal diese Woche gegenüber? Und hat dein Nachbar heute Morgen nicht schon wieder genau in dem Moment aus dem Fenster geguckt, als du das Haus verlassen hast? Die meisten verbuchen solche Zwischenfälle als das, was sie in der Regel sind, logisch erklärbare Zufälle. Aber jetzt stell dir vor, du erkennst in diesen Ereignissen plötzlich Muster. Auf einmal ergibt alles Sinn. All die dunklen Gedanken und unheilvollen Vermutungen der letzten Zeit laufen fluchtpunktartig auf eine bestechende Erklärung hinaus. Du wirst verfolgt. Du bist der Mittelpunkt einer gewaltigen Verschwörung. Nur du kannst sie aufdecken, doch weißt schon jetzt, dass dir niemand glauben wird. Diese Blinks nehmen dich mit auf eine Reise in die Welt des Wahns. Sie zeigen dir, einfühlsam und ohne ausgestreckten Zeigefinger, wie dicht Wahn und Wirklichkeit beieinander liegen. Sie erklären, unter welchen emotionalen Belastungen Menschen die Kontrolle über ihre Wahrnehmung verlieren und wie man ihnen helfen kann. Blink Nummer 1: Wirklichkeit und Wahn liegen näher beieinander, als wir denken. Du weißt, was wahr ist und was nicht, oder? Donald Trump wurde zum US-Präsidenten gewählt? Unglaublich, aber wahr. Trolle und Elfen existieren? Unwahr. Diese Fähigkeit, zwischen Realität und Illusion zu trennen, könnte dir niemals abhanden kommen, richtig? Das dachte Tamara Grünfeld auch. Tamara Grünfeld ist unser Beispiel dafür, wie nah Wirklichkeit und Wahn beieinander liegen. Sie wurde in der Ostukraine geboren, baute sich eine bodenständige Existenz als Diplomchemikerin auf und zog irgendwann nach Deutschland. Kurze Zeit später begann sie, Stimmen in ihrem Kopf zu hören. Die Stimmen sprachen klar und deutlich zu ihr. Sie sei zu dick. Sie solle sich endlich einmal wieder die Haare waschen. Und andere wirsche Kommentare. Wie konnte das passieren? In der Regel durchlaufen wir in etwa folgende geistige Entwicklung. Als Kinder wissen wir noch zu wenig über die Welt, um glasklar sagen zu können, was echt ist und was nicht. Da vermengen sich die Eindrücke des Tages manchmal zu täuschend echten Albträumen. Nur weil die Erwachsenen keine Monster gesehen haben, heißt das noch lange nicht, dass es sie nicht gibt. Je älter wir werden, desto mehr finden wir in der Interaktion mit anderen Menschen und unserem zunehmenden Weltwissen heraus, was mit großer Wahrscheinlichkeit wahr ist und was nicht. Dass sich Trolle und Feen einfach nur wahnsinnig gut im Wald verstecken, ist theoretisch möglich, praktisch aber doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Eigentlich ganz einfach. Menschen, die unter Schizophrenie leiden, fällt diese Unterscheidung nicht so leicht. Für Tamara sind die Stimmen in ihrem Kopf absolut real. Was also passiert bei einer Schizophrenie? Typische Symptome der Schizophrenie sind audiovisuelle Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Verfolgungsängste und andere Angstzustände. Bei den Auslösern handelt es sich oft um durchaus dramatische, letztlich aber zufällige Schicksalsschläge, wie eine unerwartete Kündigung oder der plötzliche Tod einer nahestehenden Person. Wenn die betroffene Person sich nun aber weigert, das Ereignis als Zufall zu akzeptieren und stattdessen krampfhaft nach Gründen sucht, kommt es zu einer kognitiven Dissonanz. Ihr Gehirn versucht verzweifelt, eine Erklärung für etwas schlichtweg Unerklärliches zu finden. Schließlich finden die Betroffenen Erklärungen, die nur noch ihnen allein rational erscheinen. Schizophrene Menschen neigen zum Beispiel dazu, die Gründe für ihren Zustand in der eigenen Biografie zu suchen, obwohl die Disposition zumindest teilweise genetisch ist. Daher werden schizophrene Erkrankungen oft auch mithilfe des Vulnerabilitäts-Stress-Coping-Modells erklärt. Sie kommen zum Ausbruch, weil jemand, der von Natur aus psychisch verletzlich ist, unter großen emotionalen Stress gerät, aber keine adäquate Bewältigungsstrategie parat hat. Bei Tamara führte das dazu, dass sie plötzlich anfing, Stimmen zu hören. Doch wie nahm ihre Erkrankung ihren Anfang? Blink Nummer 2: Psychische Erkrankungen können tragisch enden, wenn sie nicht behandelt werden. Der Auslöser für Tamara Grünfelds Wahnvorstellungen war vermutlich der tragische Unfalltod ihrer Eltern. Nachdem sie gestorben waren, zog sie zu ihrem Onkel nach Westdeutschland, wo sie sich an eine neue Kultur und Sprache gewöhnen musste. Und dann kamen die Stimmen. Tamara litt zunehmend unter den Halluzinationen. Die Stimmen flüsterten während der Arbeit in ihrer Gedankenwelt, zum Beispiel wenn sie gerade dabei war, eine Laboranalyse auszuwerten. Sie wurde unkonzentriert, unproduktiv und unglücklich. Die Stimmen wurden aufdringlicher. Inzwischen erzählten sie ihr, in ihrem Körper lebten unzählige winzig kleine Menschen, die ihre Organe zerfraßen und ganze Städte in ihrem Inneren bauten. Die Schizophrenie kann sich auch in einer hypersensiblen Wahrnehmung der Umwelt äußern. Tamara fing an, nachts unter den Eindrücken des Tages zu leiden. Ihre Psyche nahm Gerüche wie Autoabgase auf und setzte die Erinnerung nachts so unkontrolliert frei, dass sie das völlig reale Gefühl hatte, in ihrem Schlafzimmer zu ersticken. Die Ärzte aber nahmen ihre Symptome nicht ernst. Sie schoben ihre Beschwerden auf die Trauer über den Verlust ihrer Eltern und andere Belastungen. Die Schwere ihres Leidens wurde nicht erkannt. Dabei ist es sehr wichtig, dass eine Schizophrenie möglichst frühzeitig diagnostiziert und behandelt wird. Egal, was die Krankheit ausgelöst hat, wenn sie einmal ausgebrochen ist, muss ein Psychiater gemeinsam mit dem Patienten Coping-Strategien entwickeln, um Symptome wie Stimmen in den Griff zu bekommen. Sie verschwinden nämlich nicht einfach wieder von allein. Die Stimmen sind selten freundlich. Sie geben den Betroffenen immer stärker das Gefühl, der Krankheit hilflos ausgeliefert zu sein. Sie erteilen ihnen die skurrilsten Befehle und reden ihnen in besonders schweren Fällen ein, der einzige Ausweg sei der Suizid. Eine Studie von 2012 ergab, dass zwischen 5% und 15% der Menschen, die an einer Schizophrenie, bipolaren Störung oder Depression erkranken, später an diesen Krankheiten sterben. Die Selbsttötung ist dabei eine der häufigsten Todesursachen. Auch Tamara erlag ihrer Krankheit. Nachdem sie jahrelang gegen die Stimmen in ihrem Inneren angekämpft hatte, bekam sie irgendwann entsetzliche Angst, sie könnte auch andere, gesunde Menschen mit ihren Stimmen anstecken. Kurz darauf nahm sie sich das Leben. Blink Nummer 3. Richtig verstehen und erklären kann den Wahn bis heute niemand. Der 28-jährige Hans Taubert war einer von Haugs auffälligsten Patienten. Er vermied jeden Blickkontakt. Seine Mimik und Gestik wirkten entweder ausdruckslos oder künstlich. Er glaubte, es gäbe drei Welten mit allem drum und dran, Menschen, Gesellschaftssystemen und Staatschefs. Über all das regierte eine einzige Person, Hans Taubert, er selbst. Er nutzte bestimmte Hoch- und Tiefdruckgebiete, um zwischen den unterschiedlichen Welten zu wandeln. Worunter litt Hans nun? Wahn oder Wahnvorstellungen? Eine blitzsaubere Definition bzw. Abgrenzung von Wahn und Wahnvorstellungen ist bis heute nicht möglich. Das liegt daran, dass sich der Wahn als Erkrankung auf unterschiedlichste Weise bahnbricht. In den meisten Fällen bezeichnet das Konzept des Wahns einen seelischen Zustand, bei dem eine Person eine falsche Annahme über die Wirklichkeit trifft. Dieser Irrtum wiederholt sich, bis er sich für die betroffene Person zur Realität verhärtet und ihr Leben spürbar beeinflusst. Unter der Wahnvorstellung wird meist eine konkrete, quasi sinnliche Vorstellung oder Wahrnehmung verstanden, also zum Beispiel die Stimmen, die Tamara ja tatsächlich zu hören meinte. Eine Wahnvorstellung oder Wahrnehmung ist anfangs noch diffus und erschütterbar, kann sich aber immer weiter verfestigen, bis die betroffene Person nicht mehr zwischen Realität und Halluzination unterscheiden kann. Tamara wusste, dass ihre Stimmen irgendwo aus den Tiefen ihres Bewusstseins heraus zu ihr sprachen. Hans dagegen war überzeugt, über ganze Welten zu herrschen. Er spürte, dass ihm niemand jemals glauben würde und zog sich deshalb immer weiter von der Außenwelt zurück. Seine Vorstellung der alternativen Realitäten führte dazu, dass er zu seinem realen Leben zunehmend den Kontakt verlor, eigenbrötlerisch wurde und irgendwann selbst mit seinen Eltern kaum mehr sprach. Auch die Ursachen von Wahn und Schizophrenie sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Neurowissenschaft hofft seit Jahrzehnten darauf, mithilfe bildgebender Technologien den Durchbruch zu schaffen. MRT-Scans sollen helfen, auch die entlegenen Winkel der Hirnstrukturen zu durchleuchten und den Menschen in seiner komplexen psychischen Gänze zu erklären. Andere Forschungsgebiete suchen die Ursachen für die Erkrankungen in den Genen, biografischen Erlebnissen wie Traumata und situativen Faktoren wie anhaltendem Stress. Tatsache ist aber wohl, dass die Forschung nach wie vor noch weit davon entfernt ist, die Gründe für Wahnstörungen zu entschlüsseln. Blink Nummer 4. Wahnpatienten verknüpfen zufällige Ereignisse zu bedeutungsschwangeren Wahrnehmungsmustern. Jeder von uns hat sich schon einmal über seinen Partner geärgert. Vielleicht warst du nach einer schmerzhaften Trennung sogar so gekränkt, dass du unschöne oder gar gemeine Dinge über deine Ex gesagt hast. Du wirst sie aber wohl kaum als Tochter des Teufels bezeichnet haben, geschweige denn, dass du es ernst meintest. Hauk hatte jedoch einen Patienten, dem es damit absolut ernst war. Die meisten Wahnvorstellungen beginnen mit einer Erschütterung des bisherigen Weltbildes. Wir alle kennen diese Momente, in denen es uns sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegreißt und nichts mehr so scheint, wie es war. Im Kopf eines Menschen mit beginnenden Wahnvorstellungen hält dieser Zustand an und die Dinge wollen einfach nicht mehr an ihren ursprünglichen Platz zurückrücken. Tobias Ernst war etwa 18 Jahre alt, als er zum ersten Mal Stimmen hörte. Er und seine frühere Partnerin Susi hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt. Dann sah er sie eines Tages mit einem älteren Mann in einem Café sitzen. Daraufhin fügten sich seine Gedanken zu einer wilden Wahnvorstellung zusammen. Die Welt war von einem teuflischen Fluch befallen. Nahezu alle Menschen hörten Stimmen. Er selbst war eigentlich von Gott dazu auserkoren worden, die Menschen von den Stimmen zu befreien. Susi aber hatte ihn so verhext, dass er die Stimmen nun auch hörte. Und der Mann dort im Café war niemand Geringeres als Satan höchstpersönlich. Er hatte Susi geschickt, um ihn zu verführen und von seiner göttlichen Mission abzubringen. Wenn die eigentlich unerklärlichen Gedanken zu einer vermeintlichen markerschütternden Erkenntnis zusammenfallen, sprechen Psychologen von einem Wahneinfall. Was bis eben unerträglich sinnlos erschien, ergibt schlagartig Sinn, wenn auch nur für den Wahnpatienten selbst. Wenn der Betroffene dann nicht rasch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, kann sich die Wahnvorstellung für ihn zur Realität verfestigen. Das Gehirn des Wahnpatienten verknüpft Ereignisse, die uns Außenstehenden willkürlich und zusammenhanglos erscheinen, zu unerschütterlichen Überzeugungen. Dafür können schon kleine Zufälle ausreichen. So gut wie jeder von uns ist schon wiederholt einer eigentlich fremden Person auf der Straße begegnet. Ein gesunder Verstand verbucht die Kuriosität als bemerkenswerten Zufall und wird erst skeptisch, wenn die Begegnungen auffällig häufig stattfinden. Ein Wahnpatient hingegen schließt den Zufall als Begründung unter Umständen schon bei der zweiten Begegnung aus. Dann kann es passieren, dass sich die Realität und seine Gedanken zu einem ausgewachsenen Verfolgungswahn vermischen. Wie gefährlich das für den Betroffenen und seine Umwelt werden kann, erfährst du im folgenden Blink. Blink Nummer 5. Wahn kann zur ernsten Gefahr für den Betroffenen und seine Umwelt werden. Tobias beschrieb in den Therapiesitzungen wiederholt das Gefühl, von den Stimmen in seinem Inneren fremdgesteuert zu werden. Er litt unter einem Symptom, das die Psychologie als Ich-Störung bezeichnet. Gesunde Menschen haben eine relativ klare Vorstellung davon, wer sie sind und was sie fühlen. Bei der Ich-Störung kommt es dagegen zu einem Gefühl der Entfremdung von den eigenen körperlichen und emotionalen Empfindungen. In Tobias' Fall führte dies zu der Überzeugung, von den Stimmen in seinem Kopf gesteuert zu werden. Sie trieben ihn manchmal zu rasenden Wutanfällen, obwohl er selbst den Eindruck hatte, gar nicht so zu empfinden. Bei diesem Krankheitsbild entsteht also eine Dissonanz zwischen dem erlebten, bewussten Ich des Betroffenen und seinen Gedanken und Gefühlen. Tobias konnte schließlich mit Hilfe der Therapiesitzungen und Antipsychotika erfolgreich behandelt werden. Er erkannte irgendwann sogar, dass Susi mit hoher Wahrscheinlichkeit doch nicht die Tochter des Teufels war. Doch nicht alle Wahnstörungen verlaufen so glimpflich. Tobias, Tamara und selbst Hans waren allesamt Patienten, die relativ ruhig und sachlich über ihre Krankheit sprechen konnten. Nicht so Sabine Leonhardt. Sie wurde mitten in der Nacht ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie der festen Überzeugung war, ihr neugeborenes Baby und ihr Ehemann seien durch böse Doppelgänger ersetzt worden. Die Wahnvorstellung hatte unmittelbar nach der Geburt der kleinen Melanie eingesetzt und die Wahrnehmung der jungen Frau innerhalb weniger Wochen eingenommen. Bei Sabine wurde das sogenannte Capgras-Syndrom diagnostiziert, das vermutlich durch die Geburt ihrer Tochter getriggert worden war. Dieses Krankheitsbild tritt oft gleichzeitig mit Symptomen einer schizophrenen Störung auf, kommt aber äußerst selten vor. Auch die Ursachen sind noch ungeklärt. Bekannt ist aber, dass die Betroffenen glauben, die Menschen um sie herum seien durch gemeine, hinterhältige Doppelgänger ersetzt worden. Eines der größten Probleme bei dieser Erkrankung ist, dass sie oft mit körperlicher Gewalt einhergeht. Die Betroffenen fühlen sich von den vermeintlichen Doppelgängern aufs Massivste bedroht, da diese in ihrer Wahrnehmung immerhin ihre Liebsten aus dem Weg geräumt haben, um sich in ihr Leben zu schleichen. Sabine hatte bereits kurz nach der Geburt mit dem Gedanken gespielt, den Doppelgänger ihres Ehemanns mit einem großen Küchenmesser zu erstechen. Sie setzte ihren Plan glücklicherweise nicht in die Tat um und wurde kurz darauf in die Psychiatrie eingewiesen. Blink Nummer 6. Eine Wahnstörung kann erfolgreich behandelt werden, wenn sie langfristig therapiert wird. Und nun? Sabine befand sich im Krankenhaus, wo sie sich vor den möglichen Angriffen der Doppelgänger sicher fühlte. Und draußen in der realen Welt waren ihr Mann und ihr Kind vor den gefährlichen Begleiterscheinungen ihrer Krankheit sicher. Aber wie geht es weiter? Lässt sich eine so tiefgreifende Verzerrung der Wahrnehmung überhaupt behandeln? Unter gewissen Umständen ja. Den Grundstein für ein medizinisches Verständnis der Wahnerkrankung legte der Medizinprofessor John Hewlings Jackson im frühen 20. Jahrhundert. Er stellte sich das Gehirn zwiebelförmig vor. Die inneren Zwiebelschichten waren die evolutionsgeschichtlich älteren Teile des Gehirns, in denen hauptsächlich unsere Instinkte und Triebe gesteuert wurden. Je weiter außen die Schichten lagen, desto jünger waren sie aus evolutionärer Sicht und desto komplexer waren ihre Funktionen. Eine der wichtigsten Funktionen dieser äußeren, jüngeren Hirnschichten war es demnach, die primitiven Urinstinkte zu regulieren. Jackson glaubte, dass diese äußeren Schichten bei einer Wahnvorstellung beschädigt worden waren und das Aussetzen der Kontrollfunktion dazu führte, dass sich die Triebe der alten Hirnschichten wahnhaft Bahn brachen. Eine akute, wahnhafte Erkrankung ist sowohl für die Patienten selbst als auch für ihr Umfeld beängstigend und kann dauerhafte Traumata hinterlassen. Umso wichtiger ist es, die therapeutische und medikamentöse Behandlung auch dann fortzusetzen, wenn der akute Wahnzustand überwunden ist und ein Patient wieder klar zwischen Realität und Wahn unterscheiden kann. Sabine Leonhardt zum Beispiel wurde wochenlang auf der psychiatrischen Station behandelt, bis ihr schließlich Zweifel an ihrer Doppelgängertheorie kamen. Auch danach musste sie regelmäßig an die Realität erinnert und mit Antipsychotika behandelt werden. Ihr Vertrauen in ihre eigene Wahrnehmung war so nachhaltig erschüttert worden, dass sie über ein Jahr hinweg betreut werden musste, um mögliche Rückfälle zu verhindern. Die Ursachen des Wahns in all seinen Facetten und Ausprägungen sind bis heute nicht genau erforscht. Fakt ist aber, dass sich Wahnstörungen behandeln lassen. Dabei ist es besonders wichtig, den Betroffenen ein stabiles Behandlungsumfeld zu bieten. Sie müssen das Gefühl haben, mit ihren Sorgen ernst genommen zu werden, um wieder Vertrauen zu fassen. Danke, dass du dir die Blinks zu Reisen in die Welt des Wahns. Ein Psychiater erzählt von inneren Stimmen, bizarren Botschaften und gefährlichen Doppelgängern von Achim Haug angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die genauen Umstände wahnhafter psychischer Störungen bis heute nicht erforscht sind. Tatsache ist aber, dass Wahn und Realität teilweise beängstigend nah beieinander liegen. Fast immer gelangen die Betroffenen unter belastenden emotionalen Umständen zu einer falschen Annahme über die Realität, die sich durch Wiederholung und Bestärkung zu einer unerschütterlichen Überzeugung über die Wirklichkeit verfestigt. In solchen Fällen ist es wichtig, dass die Patienten möglichst nachhaltig therapeutisch und medikamentös behandelt werden, um wieder Vertrauen in sich und die Welt zu fassen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches Reisen in die Welt des Wahns als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.